Danke, dass ihr alle hier seid. Ich stelle euch heute einen Vortrag vor über Linux auf dem Desktop im Unternehmenseinsatz. Man kennt's. Ja, das Jahr Linux auf dem Desktop, das ist ja immer so ein Thema, irgendwie 2001 gestartet. Ja, dann war auch schon 25. Jetzt haben wir irgendwie, hoppala, jetzt haben wir halt auch schon 26. Das Jahr vom Linux auf dem Desktop und ja, die Frage ist, warum jetzt genau? Und das möchte ich euch in dem Vortrag hier einmal vorstellen. Einmal über mich, genau, ich bin Luca Kotte, 24 Jahre alt, Open-Source-Enthusiast, habe 2019 bei der Gonikus meine Ausbildung angefangen, bin mittlerweile Technical Consultant und den Produktmanager für den Linux Desktop bei uns. Genau, Gonikus GmbH aus Arnsberg, wir sind reiner Open-Source und Linux- und Open-Source-Dienstleister, sind unabhängig, ungefähr 70 Mitarbeiter, 2001 gegründet, jetzt weiß ich auch, wo das Jahr wieder herkommt. Genau, und wir arbeiten halt lösungsorientiert. Sprich, wir stellen die Lösung für unsere Kunden in den Vordergrund. Und ja, zur Agenda, was ich heute ja einmal vortragen möchte, einmal das Thema Wieso jetzt? Was haben wir für Herausforderungen in heterogenen IT-Landschaften? Wie schaffe ich eine Strategie, also so einen erfolgreichen Einstieg in Linux-Desktops? Welche Distribution nehme ich? Welche Tools sollte ich mitbenutzen? Ja, und wie gelingt mir so eine Umsetzung und ein paar Sachen, die ich gerne mit nach Hause geben möchte? Ja, einmal, wieso sollten wir das jetzt tun? Es gibt wachsende Trends, auch im persönlichen Umfeld, aber auch in den IT-Unternehmen oder generell in Unternehmen. Und ja, gewinnt stetig an Bedeutung. Ne? Digitale Souveränität, man möchte unabhängig sein. Ja, aber die Realität zeigt, ne, IT in Unternehmen sind heterogen. Es gibt etablierte Lösungen, die schon lange existieren. Es hapert auch manchmal an der Akzeptanz oder halt auch an der Integration. Das heißt, ne, unsere Herausforderung ist das Ziel, eine Integration in bestehende Infrastrukturen durchzuführen, ohne halt irgendwie komplett umzustellen. Ne? Also es gibt halt Tools, etablierte Lösungen, die bei anderen Betriebssystemen schon da sind, aber die möchte ich ja auch unter Linux nutzen, also dass ich da so ein bisschen Akzeptanz auch schaffe, ja, die etablierten Lösungen halt auch unter Linux zu nutzen. Guckt man sich diese strategische Einführung an, ist erstmal ein Punkt, der sehr wichtig ist, dass der Linux-Desktop nicht als ja, isolierte Lösung angesehen wird, dass man nicht sagt, okay, da gibt es irgendwie einen Keller, da sitzen 20 Leute drin, die nutzen irgendwie Linux, aber keiner weiß irgendwie genau, was tun die eigentlich. Sondern das soll als Gesamt-IT gesehen werden, dass das wirklich ein Bestandteil der ja, Gesamt-IT ist. Ne? Wie schaffe ich das? Also ich muss erstmal irgendwie Anforderungen schaffen. Das heißt, ich muss meine Zielgruppen, ne, die Nutzer, aber auch die Kaufleute, muss ich aktiv mit einbeziehen. Ich muss mir überlegen, wie sieht das mit dem Support aus? Brauche ich irgendwie einen Dienstleister? Schafft das meine hauseigene IT, die Umsetzung? Ne? Das sind alles so Punkte, die man irgendwie mit bedenken muss. Und ich habe das nochmal aufgeschrieben, schrittweise Einführung, Akzeptanz schaffen. Ne? Ich sage immer gerne, man muss die Leute halt mit an die Hand nehmen. Ne? Die kennen das ja alle nicht so direkt. Ne? Also ich gehe mal stark davon aus, dass hier viele Linux nutzen, aber es gibt ja auch Nutzer, die halt noch nicht Linux nutzen und die muss man halt mit an die Hand nehmen. Ne? Diese Zielgruppen, die muss ich halt ganz und kritisch wirklich betrachten. Ne? Das fängt an mit den Anwendern, ne? Geht rüber zu den Admins und zu den Kaufleuten. Ne? Bei den Anwendern sieht es halt aus, welche Tools werden da genutzt. Wie sieht überhaupt so ein Arbeitsablauf aus? Ne? Was für Tools nutzen die? Schaffe ich das? Kann ich die bestehenden Arbeitsmittel so auf Linux portieren. Ne? Aber auch die Admins, jeder kennt es, ne? Irgendwie Wartbarkeit, wie sieht das ganze Thema aus? Kriegt mein Admin das hin? Irgendwie das Management, wie funktioniert das? Ne? Aber auch die Kaufleute, Kosten, klar, auch so eine Einführung von einem Linux-Desktop im Unternehmen, das kostet halt. Personentage, Dienstleister, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Wenn ich das dann erstmal klar habe, dann muss ich mir erstmal Gedanken machen, welche Distro nutze ich. Ne? Klar, Man hat irgendwie den klassischen Linux-Desktop, ne? Ubuntu, SUSE, RHEL. Aber eine Sache oder ein paar Sachen, die es auf jeden Fall geben muss, ist es irgendwie immer eine automatisierte Provisionierung. Soll keine handgeklöppelten PCs geben. Ich möchte wirklich ein Konfigurationsmanagement haben, wo ich irgendwie Konfigurationen reinpacke. Es fängt irgendwie an mit einer automatischen WLAN-Verbindung, ne? Dass meine Credentials da schon hinterlegt sind. Also wirklich essentielle, einfache Dinge, die halt schon da sein sollten. Wie sieht das aus mit Paketen? Ich brauche irgendwie einen Standard, ne, einen Standardsatz an Paketen, die drauf installiert sein sollten, aber auch Non-Standard-Pakete, die man vielleicht irgendwie portieren muss, dass man sich überlegt, wie lasse ich diese Software unter Linux laufen. Meistens wird es halt realisiert mit einem Formen, Puppet, OpenVox, Ansible Salt. Wenn ich dann ganz schlau bin, dann packe ich das natürlich auch noch ins Git. Das heißt, dann ist man nicht der einzige Admin, der das irgendwie pflegen muss. Und kann halt mit mehreren Leuten natürlich daran arbeiten. Wir haben für uns herausgestellt, es gibt ein paar Probleme bei so einem klassischen Linux-Desktop. Natürlich einmal irgendwie diese Root-Rechte. Ne? Ich meine, ich bin auch Admin, ich habe auch Root-Rechte, ja. Ich bin da auch stolz drauf. Irgendwie kennt man doch. Ne? Mal eben was installieren. Ne? Ich brauche mal eben kurz eine Software, die interessiert mich gerade. Und die möchte ich irgendwie installieren. Ja, sowas resultiert halt irgendwie in Schatten-IT. Ne? Wenn ich irgendwie ein Distro-Upgrade machen möchte auf eine neue Version, ich habe irgendwie Source-List drin, realisiere das irgendwie mit Formen. Das kann zu Problemen führen. Ne? Und da hast du diese Schatten-IT wieder. Ne? Oder auch mal schnell ich baue mal eben Python 2. Ne? Mal eben installieren, System ist so in einem undefinierten Zustand. Da gab es ein paar Probleme, wo wir auch selbst reingelaufen sind. Klar, Support, Wartung ist natürlich trotzdem möglich, ist aber erschwert, weil sich jeder Client halt irgendwie anders verhält. Ne? Deswegen haben wir auch schon vor, ich glaube, 3 Jahren den Immutable Desktop im Einsatz und empfehlen den auch. Wie sieht der aus? Also ein Immutable Desktop ist ein bootable Container. Wir haben da eine Eigenlösung, Goal, basierend auf Fedora Atomic. In verschiedenen Spins, Silverblue, Kinewhite, Hyperland. Ne? Da sind diese klassischen Linux-Vorteile irgendwie da, erweitern sich aber. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Ich sage immer schön, es gibt ein Basis-Image irgendwie für alle. Das heißt, ich deklariere ein Image. Und das ist erstmal das Basis-Image für alle meine Linux-Desktops. Ne? Wird auch mit Formen realisiert, halt für das Provisionierung. Der ganze Bau von dem Container passiert allerdings in GitLab. Also ich deklariere meinen Desktop, lasse den automatisch bauen, der wird in Harbor hochgeladen und kann mit Ansible noch 1-2 Sachen machen. Ja, wie sieht das aus? Wir bedienen uns an dem Fedora Upstream Mirror. Bauen ein Basis-Image. Ne, das ist ein YAML-File, was da generiert wird. Das liegt alles in einem Git-Projekt. Kann dann darauf meine Kernel-Module reinpacken, die ich brauche, benötige. Packt dann halt je nach Vorlieben meinen Desktop-Manager da drauf, ne, Hyperland. Ja, das Ganze wird dann halt im GitLab mit der CI/CD-Pipeline gebaut, automatisch gesigned, hochgeladen auf den Harbor. Und dann kann ich auf der rechten Seite mit Formen meinen Client definieren. Welches OS möchte ich nutzen? Gut, da gibt es ja verschiedene Spins. Kinewhite, Hyperland. Ne? Pack dann da noch die MAC-Adresse rein von dem Notebook, schließe es an und es wird automatisch installiert, weil der Formen natürlich auch Verbindung hat zum DHCP, DNS, AD, IPA. Und dann kann ich halt meine automatisierte Installation machen. Das heißt, ich habe, wenn ich das fertig eingerichtet habe, ungefähr 10, 15 Minuten kann ich einen Desktop installieren. Kommen wir zu den Vorteilen von so einem Immutable Desktop. Also erstmal, klar, Sicherheit ist ein Punkt. Kernbestandteile sind unveränderbar, schreibgeschützt, read-only. Die Updates, das ist auch ein großer Punkt, was ich wirklich lieben gelernt habe. Diese Updates werden halt transaktional eingespielt, das heißt als Ganzes. Ne, Atomic, atomar. Das heißt, wenn ich mein Notebook im Update-Prozess ausschalte, passiert nichts. Es geht nicht kaputt. Die werden als vollständiges Image geladen und dann beim nächsten Boot, komme ich gleich nochmal drauf, dann als neue Version getaggt. Das heißt, ich kann aber auch Rollbacks machen. Das heißt, wenn eine Paketversion, ne, oder ein Paket in meinem Desktop kaputt sein sollte, kann ich auch mal eben einen Stand zurück auf den Tag von gestern. Es ist einfach ein essentielles Feature, was ich richtig lieben gelernt habe. Ich kann mir einen neuen Branch bauen, wenn ich neue Features hinzufügen möchte. Und ich kann das einfach lokal auf meiner Kiste testen, indem ich halt auf den Feature-Branch rebase. Kann meine Änderungen, die ich gemacht habe, prüfen, kann das dann zurückgeben. Also mergen nach Main. Genau, da halt dieser Punkt vereinfachtes Management. Ist es alles in einem Git. Es gibt keine Konfigurationsabweichung von den Clients. Und auch sehr schön der Vortrag von meinem Kollegen vor einem Jahr, 24 Monate Immutable Desktop, ein Erfahrungsbericht. Da hat der Jan drüber gesprochen, wie wir das jetzt bei uns nutzen. Ja, die tägliche Nutzung hatte ich ja gerade schon mal angespoilert. Das heißt, ich boote mein Image, wenn ich meinen Rechner starte, von gestern. Ja? Das heißt, ich mache meine Arbeit basierend auf meinen RPMs, die installiert sind, kann dann da auch Flatpak-Apps nutzen, App-Images, aber auch Distro-Boxen. Das heißt, ich kann auch mal eben mir eine Distro-Box erstellen mit dem Flavor, den ich mag, und kann da drin dann Applikationen installieren und die auch mit einem Export halt direkt in meinem eigenen System nutzen, als wäre die nativ installiert. Im Hintergrund während meiner Arbeit wird dann von dem Haber das neue Image runtergeladen. Das wird jeden Tag gebaut. Kann man halt einstellen, wie man es mag. Und sobald ich das Notebook ausschalte, markiert er das heutige Image für den nächsten Boot. Das heißt, ich habe eigentlich immer so eine aktuelle Version. Genau. Also da muss man sich überlegen, was man da nutzen möchte. Wir empfehlen auf jeden Fall den Immutable Desktop. Und dann hätten wir auch die Distro schon mal abgehakt. Kommen wir zu den Tools, die ich irgendwie mit einbauen muss oder sollte. Das fängt an, ich habe einen AD. Also ein AD ist ja meistens immer gesetzt schon. Was bringt es mir, einen zweiten AD aufzubauen? Das ist nur Chaos. Ich möchte eine zentrale Stelle haben, wo ich meine Benutzerkonten verwalte und möchte die auch bei anderen Betriebssystemen vielleicht nutzen. Dann sind da noch so essentielle Dinge. Ich möchte, klar, Offline-Anmeldungen, wenn der AD nicht da ist, das sollte ja da sein. Aber auch solche Dinge wie Single Sign-On, und wenn das bei anderen Betriebssystemen funktioniert, dann sollte ich das natürlich auch da im Linux-Desktop abbilden. Des Weiteren muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, wie sieht das aus mit VPN-Verbindungen. Ich habe ja irgendwie einen VPN-Endpunkt wahrscheinlich schon in meinem Unternehmen. Den sollte ich natürlich auch unter Linux nutzen. Da bringt ja auch nicht irgendwie jetzt einen zweiten VPN-Endpunkt hinzustellen. Das heißt, ich sollte irgendwie schauen, welche Lösungen nutze ich, ob es ein WireGuard ist, ob es ein OpenVPN ist. Was habe ich da und wie kriege ich den in meinem Linux-Desktop hinzugefügt? Das Gleiche mit Dateiablage, Shares, die sollten ja irgendwie standardmäßig vielleicht sogar schon drin sein. Also, dass man die schon vorkonfiguriert, mit Kerberos eine Anmeldung, dass die halt schon im Nautilus Dolphin drin sind, dass man das so ein bisschen automatisiert. Das ist für Nutzer, auch für einen Wechsel mal einfach, dass die einfach schon da sind. Ne? Dass man das nicht irgendwie noch selbst einstellen muss und sowas sollte da sein. Thema Sicherung, auch ein Punkt. Wie sieht das aus mit dem Backup? Also ich stelle mal gerne so eine Frage. Werden eure Notebooks gesichert? Also ja? Ja, nein? Ist auch ein zentraler Punkt. Das kommt immer aufs Unternehmen drauf an. Wenn die Notebooks gesichert werden, dann gibt es bestimmt auch schon im Unternehmen eine Backup-Lösung. Ob es jetzt ein Veeam ist, ein Bareos, Bakula. Da sollte ich natürlich irgendwie darauf achten, dass ich natürlich dann auch das zentrale Backup-System nutze. Und vielleicht nicht auf eine USB-Festplatte was drauf kopiere, weil ich habe eine Sicherung und ich mache einen AirSync und das passt mir schon. Ich sollte natürlich die vorhandenen Lösungen benutzen. Genau. UC-Client, Telefonie-Client unter Linux ist so eine Sache. Wir haben verschiedene Dinge schon getestet. Muss man halt auch bedenken, was habe ich für eine Telefonieanlage. Genau. Wir haben dafür dann unser eigenes, unseren eigenen UC-Client gebaut. Das ist das Connect. Kommt am Ende, glaube ich, auch nochmal ein QR-Code, falls das jemand interessiert. Ja, Thema Sicherheit bzw. lokale Root-Passwörter. Ich habe da schon alles gesehen, von Passwortlisten, irgendwie ein Passwort für alles. Ist irgendwie so ein No-Go, finde ich. Und dafür gibt es auch etablierte Lösungen. Das ist zum Beispiel das Labs for Linux. Das ersetzt automatisch meine Root-Passwörter mit einer Retention-Time. Das heißt, ich habe trotzdem meinen zentralisierten Ort im AD, ob es jetzt ein FreeIPA ist oder was anderes, und ich habe meine Root-Passwörter für jedes System einzeln und kann es da abrufen. Dann hat man halt keine, dieses Passwort für alles und man hat es an einem zentralisierten Ort. Man kennt das Labs von einem anderen Betriebssystem, und wenn man halt schon vielleicht einen AD hat, dann könnte man das ja mitnutzen, und dafür halt das Labs for Linux. Also super Tool. Hier ist auch noch ein Beitrag, den wir dazu geleistet haben. Ist ein essentieller Punkt für mich, finde ich, muss sein. Das Gleiche aber auch bei der Festplattenverschlüsselung. Man möchte ja sein Notebook irgendwie verschlüsselt haben. Man muss aber auch den anderen Nutzern, die vielleicht das noch nicht kennen, erstmal klar machen, man muss irgendwie zwei Passwörter eingeben. Klar, es gibt auch TPM, aber das ist ja so ein Punkt. Das heißt, man muss irgendwie die Akzeptanz auch schaffen, erstmal erklären, das ist die Festplattenverschlüsselung, du brauchst jetzt ein Passwort und danach meldest du dich erst mit deinem AD-Login an. Auch da haben wir für einen Kunden, deswegen kann ich es leider noch nicht veröffentlichen, da sind wir noch in Erklärung, auch so eine Art Labs gebaut, was automatisch einen Lux-Key-Slot ersetzt und dann halt ein Recovery-Key im AD als Attribut hinterlegen. Genau. Das heißt, ich habe dann auch einen zentralisierten Ort. Das heißt, ist mein Mitarbeiter nicht mehr da, kann man trotzdem noch das Notebook entschlüsseln, ohne dass man halt irgendwie ein Passwort für alles wieder hat. Bitte nicht. So, das heißt, irgendwie weiß ich schon mal die Grundlagen, was benötige ich? Wie gelingt mir so eine Umstellung? Also klar, ich muss das alles irgendwie automatisieren, versionieren, Software, Konfiguration. Wenn ich das im Git mache, super. Ich sollte es immer nur mit einem AD machen. Also das ist nur Chaos, wenn es dann einen zweiten AD gibt. Und auch wichtig, nutzt, wenn möglich, vorhandene Tools. Es bringt nichts, andere oder neuere Tools einzuführen, wenn die Nutzer damit nicht klarkommen. Also das ist, vorhandene Tools nutzen, soweit wie es geht. Ich hatte ja mit den Zielgruppen auch noch drüber gesprochen gerade. Die müssen auf jeden Fall früh mit eingebunden werden. Es muss so eine Proof-of-Concept-Phase geben, dass man halt schaut, okay, passt das so, was kann man optimieren, was fehlt noch, dass man halt wirklich mit den Anwendern, aber auch mit den Admins mal schaut, wie sieht das aus, wo ist da noch Bedarf, was kann man da noch irgendwie erklären, was kann man noch optimieren. Die Akzeptanz ist ein wichtiger Punkt für die Leute, die vielleicht umsteigen, auch auf Linux. Es ist klar, es hakt immer irgendwo. Aber diese Akzeptanz halt zu schaffen, zu sagen, okay, wir schauen uns das an, wir möchten es besser machen, wir möchten es optimieren und nicht halt, dass es zugeklappt wird und funktioniert nicht. Ich darf Entwickler nicht in so ein Korsett zwingen, das war das Thema mit den Root-Rechten, von daher Distro-Boxen ist super toll. Diese Sudo-Rechte, klar, Individualisierung, das kann zu Problemen führen. Das ist nicht nur einmal passiert. So, wenn man sich das nochmal anschaut, wie gelingt mir sowas genau? Das heißt, ich brauche irgendwie Bestandsaufnahme, Evaluierungsphase, das heißt, ich muss irgendwie die Erwartungshaltung und Anforderungen abgleichen, was wird benötigt, was ist vielleicht zu viel. Danach geht es dann in so eine Konzeptionsphase, wo ich dann auch ein Proof of Concept baue, so einen Pilotbetrieb dann einführe, bis hin zum produktiven Einsatz. Und dann gibt es so eine Hypercare-Phase, wo man dann halt schaut, okay, passt das so? Intensivbetreuung in Anführungsstrichen. Dass man halt wirklich auch mal mit einem Anwender drüber guckt. Passt das so? Was fehlt vielleicht noch? Sonst fängt man halt auch vielleicht wieder an mit Individualisierung und da kommt ein neuer Mitarbeiter rein, braucht irgendwelche Programme, ja, das habe ich so und so installiert. Vielleicht sollten solche grundlegenden Dinge dann vielleicht ins Basis-Image aufgenommen werden, dass halt jeder, der startet, schon alle Programme hat. Ne? Und das ist, geht dann halt in so einen Go-Live-Betrieb, also Regelbetrieb, ne? Wird erstmal geschaut, passt das so? Optimierungsmöglichkeiten, ne? Wenn man sagt, okay, Programm XY fehlt mir noch, können wir das ins Image einbauen? Weiterentwicklung ist ja so ein ähnlicher Punkt. Ne? So sollte mir dann auch eine Umsetzung gelingen. Ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall noch gerne mitgeben würde, damit sowas auf jeden Fall gelingt. Die Benutzerfreundlichkeit ist viel, viel wichtiger als irgendwie Features und Funktionen. Was bringt mir der beste Linux-Desktop, wenn die Anwender nicht damit klarkommen? Ne? Klar, irgendwie, man möchte irgendwie immer mit dem, ja, man möchte immer mit der Zeit gehen, ja, hier ein neues Tool, total super. Wenn die Anwender damit nicht klarkommen, dann bringt mir irgendwie der beste Linux-Desktop nichts. Also das heißt, die Anwender müssen halt mit dran beteiligt sein. Auch ein Punkt ist, dass die Erwartungshaltung und die Anforderungen oft unterschätzt werden. Redet man da von einem Ersatz, das muss man halt irgendwie vorher klären, bevor man halt irgendwie das ganze Thema nochmal angeht. Aber ich muss auch extreme Befürworter, aber auch Gegner an den Tisch holen. Vielleicht redet man einfach nur an sich aneinander vorbei. Ne? Ich möchte schauen, dass das passt. Also dass man halt sagt, welches Tool nutze ich, was nutze ich am besten von den Tools. Das geht hier nicht, das geht da nicht, dass man da halt den Weg findet. Man kann das machen, aber vielleicht ist es für viele nicht klar. Ja. Und noch ein wichtiger Punkt, vor allem in heterogenen IT-Landschaften, diese Absprache zwischen den Betriebssystemen muss gemeinsam betrachtet werden. Ne? Entscheidung. Vielleicht gibt es bei einem anderen Betriebssystem ein neues Programm, dann möchte ich das natürlich auch unter meinem Linux-Desktop haben. Also diese Absprache, die muss da sein, um diese Desktops gleichzuhalten. Ne? Sonst heißt es irgendwie, ja, ich nutze das nicht, weil da ist das nicht da. Und also, dass man da schaut, dass die Features in Anführungsstrichen gleich bleiben. Ja, dann habe ich hier noch weiterführende Links. Einmal zum Gonicus Immutable Desktop, einmal zu Gonect, das ist unser UC-Client, und einmal den Beitrag zum Labs for Linux. Ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken für eure Zeit, Aufmerksamkeit und würde gerne mal in die Runde fragen, ob es Fragen gibt. Ja?
Habt ihr schon Erfahrung mit den üblichen Client-Problemen, also Abreißungsverbindungen, schwache Verbindungen und Wiederaufnahme von Downloads, vielleicht Verteilung von Peer-to-Peer im lokalen Netzwerk und so, was man halt bei einer großen Menge von Endgeräten hat?
Kannst du die Frage wiederholen von links?
Über das Internet.
Genau, die Frage war, wie das aussieht mit Download, Latenz zum Haber oder?
Ja, nicht nur zum Haber, genau. Also wenn die Verbindung abreißt, was mache ich dann auf dem Client? Schmeiße ich alles weg, setze ich wieder an?
Genau, also die Frage war, wie sieht das aus, wenn die Verbindung mal abbricht? Ob es jetzt zum Haber ist oder Peer-to-Peer. Also wir nutzen VPN, WireGuard und ja, die Verbindung ist eigentlich immer aktiv. Falls dann mal irgendwie ein Schluck auf passiert, dann bricht er das Update zum Beispiel von dem OS-Tree ab und versucht es nochmal neu. Ja.
Ich habe verstanden, dass grundsätzlich bei euch die Nutzer alle keine Root-Rechte haben. Das heißt, so APM, OS-Tree und so, das dürfen die alles nicht nutzen, korrekt?
Du meinst jetzt das OS-Tree-Upgrade?
Nee, ich meine, dass man selber Pakete installieren kann mit den Layering-Technologie. Ne? Kannst du ja mit APM, OS-Tree, kannst du ja eigene Pakete theoretisch oben drauflegen.
Genau, also das ist bei uns deaktiviert. Dafür sollen die Nutzer Distro-Boxen nutzen und halt deren Programme in der DistroBox installieren. Da gibt es ja auch einen DistroBox-Export-Befehl, der legt dann einen Application-File an und ich kann das, ja, das Paket in meinem Desktop nutzen, als wäre es nativ installiert.
Genau, und noch eine zweite Frage, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Es ist ja immutable, heißt für mich eigentlich, man müsste eigentlich nur das Nutzerverzeichnis auf Schadsoftware-Scan überwachen, korrekt? Macht ihr da was?
Wir haben Klammer am Laufen, aber da, so tief kann ich leider nichts dazu sagen. Aber können wir gleich im Nachgang okay. nochmal klären.
Ist es korrekt, dass ihr quasi über das Docker-Image dann in den Formen reinbootet und dadurch dann das Betriebssystem installiert?
Genau.
Oder also, wie funktioniert das? Weil das war da nur etwas
ja, gerne.
Ungenau präzisiert auf der Folie, deswegen frage ich
genau,
da mal
nee, nach. Gerne. Wir nutzen den Formen nur für PXE-Boot. Wo dann auch unser Auto-Install liegt, ne, die YAML, Auto-JAS war das. Und das heißt, diese Grundinstallation läuft erstmal über das Netzwerk und der lädt dann ein Image, also das ISO von Fedora Workstation. Und in diesem Boot-Prozess ist in meiner Auto-Install-YAML der ja, Container verlinkt auf dem Haber. Sprich, ich boote vom Formen halt nur meine TFTP-Geschichte und in dem Auto-Install wird dann halt der Container geladen und dann installiert.
Kann man das auch, habt ihr einen Ansatz, wie man das schafft, wenn man keinen Docker verwenden müsste, sondern wenn man dann das Betriebssystem quasi auf dem Client nativ installieren will?
Du meinst jetzt das Image selbst auf dem Host-System bauen?
Ja, so in etwa.
können wir gleich nochmal drüber reden? Weiß ich gerade nicht, danke.
Cool, vielen Dank.
Ich kann auch noch weitere Fragen annehmen, ja?
Hallo, die Frage jetzt war, diese Immutable Distribution funktioniert auch für alte Hardware oder sind nur zum neuen Computer? Weil ich habe gedacht, sie haben mit Container und so zu tun, das bedeutet mehr RAM zu haben. Oder gehen auch an den alten Computer, der zum Beispiel 5 oder 6 Jahre alt und jemand möchte es um Linux umstellen?
Ja, ja, auch das ist möglich, klar.
Okay, danke.
Haben wir noch weitere Fragen?
Ich glaube, hier vorne, ja.
Die User-Daten, die User benutzen, die liegen dann immer zentral, oder? Oder habt ihr da einen Sync auf das Gerät, damit Offline-Arbeiten im Zug oder sowas möglich wird?
Nee, die werden tatsächlich aufs Dateisystem geschrieben. Also die liegen dann unter var home. Also wie beim klassischen Linux-Desktop. Also die Daten werden lokal vorgehalten. Also die werden nirgendwo hingepackt, die liegen lokal.
Zweite Frage, Dankeschön. Habt ihr euch mal als also SystemD HomeD angesehen, als Alternative zur direkten Festplattenverschlüsselung?
Noch nicht.
Wir haben immer noch Zeit für Fragen. Dann Dankeschön an Luca für den Vortrag und euch, dass ihr hier wart. Guckt bitte, ob ihr Müll habt und nehmt den mit und dann könnt ihr beide Türen oben und unten einfach aufmachen und rausgehen. Dankeschön.